Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kreisfahren. Wir haben einen kurzen Newsflash für euch mal wieder und da geht es um folgende Themen. Der F4-Präsident, der hat Ärger am Hals. Genauso wie Aston Martin in Person von Enrico Cardile. Der ist nämlich von Ferrari zu Aston Martin gewechselt und der muss jetzt erstmal warten, bis er mit dem Arbeiten anfängt. Dazu gleich mehr. Dann auch arbeitslos ist, naja, nicht ganz, der ehemalige Manager von Yuki Tsunoda, da gibt es einen Wechsel. Und dann haben wir noch ein paar Kurzmeldungen für euch. Unter anderem sprechen wir natürlich kurz über die Geschichte, dass Cadillac jetzt als elftes Team ab 2026 in der Formel 1 bestätigt worden ist. Haben da ein paar Infos und eine Einschätzung für euch und noch ein paar kleine andere Sachen. Ich würde sagen, Dave, wir legen los.
Auf geht's. Der FIA-Präsident, Mohammed bin Sulayem, ein Freund unserer Sendung, wir haben schon oft über ihn gesprochen.
Ja, ganz enger Freund, ja.
Freund natürlich nur im übertragenen Sinne. Der hat mal wieder Ärger am Hals. Der Hintergrund ist, er sieht sich Vorwürfen mangelnder Transparenz entgegengestellt, ja, und schlechter Führung. Ja. Die Kritik stammt von Motorsport UK. Was es damit auf sich hat, erklären wir sofort. In Person hauptsächlich von David Richards. Zudem muss man wissen, den kennt ihr vielleicht noch als Teamchef von BAR Racing damals, also British American Racing, BAR halt, wo Jacques Villeneuve auch gefahren ist eine Zeit lang. Also er ist definitiv beschlagen, hat Ahnung von Formel 1 und mittlerweile ist er Vorsitzender von Motorsport UK. Und tja, nun wirft David Richards und natürlich im Namen seiner Organisation dem FIA-Präsidenten vor, Wahlversprechen nicht eingehalten zu haben. Und ja, es geht um Transparenz und dergleichen. Ganz kurzer Einschub. Motorsport UK, wenn ihr das nicht kennt und wahrscheinlich kennt es nicht, wir kannten es auch nicht, ist mehr oder weniger so ein Dachverband, ein britischer Dachverband, der mehrere Motorsportaktivitäten bündelt. Vergleichbar mit dem Deutschen Motorsportbund bei uns, also DMSB habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ähnliche Kompetenzen auch wie der ADAC bei uns, also so eine Art Mischung aus DMSB und ADAC. Das ist auf jeden Fall Motorsport UK. Die organisieren Rennsport auf allen Ebenen in Großbritannien und kümmern sich auch ein bisschen um Dinge, die auf der Straße passieren. Dieser Verband möchte gegebenenfalls sogar klagen gegen Mohammed bin Sulayem. Ja, worum geht's im Grunde genommen? Die Kernpunkte der ganzen Geschichte sind eine Geheimhaltungsvereinbarung. Das war Stein des Anstoßes, mehr oder weniger. David Richards und andere vier Mitglieder wurden nämlich von einem Treffen des World Motorsport Council, da treffen sich alle vier Funktionäre und besprechen Dinge, da wurden sie ausgeschlossen, weil sie sich geweigert haben, eine neue Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen. Ihr kennt das vielleicht unter dem Namen NDA, ja, auf Englisch. David Richards hat das Ganze als Knebelvertrag bezeichnet. Er argumentiert natürlich, dass die Vereinbarung zu weitreichend sei und natürlich, das ist scheinbar so ein neues Ding von bin Sulayem, auch eine Geldstrafe von 50.000 Euro ist da vermerkt, wenn man in irgendeiner Form Dinge ausplaudern sollte, die man einfach nicht ausplaudern darf, ja, laut dieses Knebelvertrags. Und Knackpunkt der ganzen Geschichte ist ein bisschen, die FIA hat natürlich komplett freie Hand dabei auszulegen, was denn jetzt irgendein geheimes Ding ist, was man da verraten könnte. Also relativ willkürlich mal wieder. Ihr kennt das schon von der ganzen Maulkorb-Geschichte, das ist uncool. Das kreidet David Richards auf jeden Fall bin Sulayem an. Unter anderem aber noch mehr, Verstoß gegen die FIA-Statuten zum Beispiel. David Richards ist der Ansicht, dass die Geheimhaltungsvereinbarung, über die wir gerade jetzt gesprochen haben, gegen die FIA-Statuten verstößt und dem Versprechen einer transparenten Führung widerspricht vor allem. Da hat er definitiv einen Punkt, ja, wenn sich da ranghohe Funktionäre im stillen Kämmerlein treffen und irgendwie Dinge besprechen und nichts sickert nach draußen, das ist natürlich nicht Sinn der ganzen Geschichte. Ne? Und es ist auch von einer Erosion der Verantwortlichkeit die Rede. David Richards wieder bemängelt da die Einschränkung der Autonomie der Kommissionen innerhalb der FIA. Ja, da gibt's diese Audit- und Ethikkommission. Das habt ihr schon gehört. Die Ethikkommission besteht mehr oder weniger jetzt aus bin Sulayem selbst. Er entscheidet einfach freihand, was ethisches Verhalten ist oder nicht. Ist natürlich problematisch, ja. Er kann natürlich Beamte entlassen, was auch schon passiert ist in der jüngeren Vergangenheit, die einfach Bedenken geäußert haben, ja. Die haben ein Problem damit, wie die ganze Sache gehandhabt wird. tschüss, hier ist die Tür, bist du gleich draußen. Also ist natürlich alles nicht im Sinne des Erfinders, ja. Das kritisiert David Richards natürlich, ebenso wie die Verwendung elektronischer Abstimmungen, um eben Diskussionen zu vermeiden. Das ist jetzt eben kürzlich passiert, als diese harten Geldstrafen in Zusammenhang mit dieser ganzen Maulkorb-Geschichte da veranlasst wurden. Das ist ja zwischen Tür und Angel passiert, mittels einer E-Mail-Abstimmung, ohne jegliche Diskussion, ohne Diskurs, ist natürlich ganz groß im Stil von Mohammed bin Sulaym, kann man so sagen. Es gibt zudem natürlich einen Haufen unbeantworteter Fragen. Motorsport UK hat da Fragen zu den Vorwürfen gestellt. Natürlich gibt es keine Antwort, auch das kennen wir schon. Schweigen und dann einfach eine ganze Weile später vielleicht noch was Härteres rauskacken. Ah, muss irgendwie echt nicht sein. Aus diesen Gründen behält sich jetzt Motorsport UK vor, da vielleicht unter Umständen juristisch tätig zu werden, gerichtlich gegen die ein oder andere Maßnahme vorzugehen. Denn wenn man einen Weltverband, und das ist nun mal die FIA, so, ich sag's jetzt einfach mal, autokratisch zu führen gedenkt, gibt das natürlich Probleme und ja, da möchte zumindest ganz Motorsport Großbritannien, und das ist natürlich ein gewichtiges Pfund, Achtung, Wortspiel, die möchten dem was entgegensetzen und möchten sich dann nicht einfach so ergeben.
Ja, die FIA ist der Meinung, das ist alles routinemäßig und in Ordnung, aber das kann man jetzt sehen, wie man will. Auf der einen Seite ist es natürlich ein bisschen fishy, weil jetzt die Präsidentschaftswahlen dieses Jahr anstehen. Auf der anderen Seite, ja, es ist schon sehr seltsam, wie sich da die FIA in Person von Mohammed bin Sulaym gebärdet. Das ist einfach unschön. Ich hoffe einfach für alle, dass das Thema möglichst bald gegessen ist, wir einen anderen FIA-Präsidenten haben und dann diese Alleinherrschaft sozusagen dann ein Ende hat, weil es ist einfach ermüdend und es macht auch keinen Spaß, darüber zu reden. Wir stellen es natürlich jetzt hier vor, damit ihr im Bilde seid, aber ganz ehrlich, da gibt's interessantere Themen. Man muss es halt trotzdem einmal angesprochen haben, weil es natürlich für den Sport auch wichtig ist und das ziemlich weitreichende Implikationen haben kann, egal in welche Richtung das geht. Aber was man festhalten kann, definitiv, es ist unschön und wir wollen uns da eigentlich lieber dem Sportlichen widmen. Können wir
das
aber nicht.
Das machen wir jetzt auch.
Ja, so halb. Denn die nächste Meldung, die heißt Enrico Cardile, der ehemalige technische Direktor von Ferrari, der zu Aston Martin gewechselt ist, der darf noch nicht anfangen zu arbeiten. Ferrari hat da Klage eingereicht und hat jetzt auch Recht bekommen. Und zwar haben sie gesagt, er habe schon bereits für Aston Martin gearbeitet, obwohl das eigentlich gar nicht dürfte. Wir wissen, es gibt ja so eine Art, es nennt sich Gardening Leave. Das heißt also, wenn ich jetzt als wichtiger Bestandteil eines Teams zu einem anderen Team wechseln möchte, dann muss ich erstmal natürlich kündigen oder eben einen Aufhebungsvertrag unterzeichnen bei meinem jetzigen Team. Das wäre dann bei Cardile eben, war das Ferrari. Und dann dürfen die aber eine gewisse Zeit erstmal gar nicht arbeiten, bevor die wieder anfangen. Denn man möchte verhindern, dass da eben natürlich irgendwelche Informationen abfließen, die brandheiß und aktuell sind. Und das ist der Hintergrund. Und Ferrari hat jetzt vor einem Gericht in Modena, ist natürlich dann in Italien und wenig überraschend, dass da, also das heißt wenig überraschend, also es ist natürlich jetzt nicht zum Nachteil von Ferrari sicherlich, dass das Gericht in Italien ist, aber es ist schon auch wahrscheinlich grundsätzlich richtig, dass da eben dieses Gardening Leave respektiert werden soll. Fakt ist auf jeden Fall, das Gericht hat gesagt, er darf eben jetzt bis zum 18. Juli 2025 nicht arbeiten für Aston Martin. Und das ist natürlich für Aston Martin selbst und auch für Cardile, bei der wird es wahrscheinlich verkraften können, aber für Aston Martin insbesondere ein Problem, denn zu dem Zeitpunkt ist im Prinzip jegliche Entwicklung am 25er Auto bereits abgeschlossen. Man konzentriert sich auf die 26er Saison und da ist eigentlich auch schon der Kuchen gegessen, sagen wir mal. Ja, weil das ist man, die wichtigen Entscheidungen sind einfach alle schon getroffen und dann hat er dann natürlich wenig bis keinen Impact. Das heißt also, so richtig bezahlt machen wird sich Cardile dann erst 2027 für Aston Martin und das ist sicherlich kein Kamerad, der irgendwie günstig zu haben ist. Also ehemaliger technischer Direktor von Ferrari, da könnt ihr davon ausgehen, der kriegt richtig viel Asche und da ist natürlich auch ein Aston Martin, die sehr, sehr tiefe Taschen haben, nicht happy.
Ja, absolut. Das ist natürlich ein Problem. Es ist aber auch natürlich exakt so gewollt von Ferrari. Ja. Es gab Bereitschaft über zu Gesprächen, sage ich mal, darüber, ob Cardile nicht doch früher anfangen darf. Der 18. Juli, meine ich, hast du gesagt, genau. War ohnehin der Termin, bis zu dem er hätte aussetzen müssen, aber es gibt da so Gentleman's Agreement hier und da, man spricht miteinander und manchmal kann dann ein hochrangiger Mitarbeiter doch ein bisschen früher anfangen, man einigt sich da im Prinzip irgendwie unter der Hand und dann ist das in Ordnung. In diesem Fall besteht jetzt Ferrari einfach darauf, dass er die komplette Karenzzeit, sagen wir da immer dazu, wirklich aussitzen muss, weil er offensichtlich schon im Geheimen in irgendeiner Form wirklich seine Tätigkeit aufgenommen hat. Wie auch immer man ihm das nachgewiesen hat, das würde mich natürlich interessieren. Offensichtlich stichhaltig genug, dass es vor Gericht irgendwie Bestand hatte. Ist natürlich nicht in Ordnung und Ferrari muss dann auch so agieren. Da muss die harte Hand dann wirklich mal ausgefahren werden. Man muss zeigen, so lassen wir nicht mit uns umgehen. Und wer von Ferrari wechseln möchte, der muss dann im Zweifelsfall damit rechnen, dass er wirklich lange raus ist. Einfach so sagt dann Fred Vasseur, so machen wir Business, Freunde. Und wenn ihr uns auf der Nase rumtanzt, dann können wir auch anders.
Ja, und auch ein Yuki Tsunoda hat durchgegriffen, was Mitarbeiter angeht, die unter ihm stehen oder für ihn arbeiten. Und zwar ist es ein Management-Team. Da hat er gleich zwei Manager gehabt. Betonung liegt auf gehabt, denn Mario Miyakawa heißt der eine und Luis Alvarez heißt der andere. Die waren bis Dezember 24 sein Team. Und wie sich jetzt herausgestellt hat, sind sie es nicht mehr. Sein neuer Manager ist der ehemalige Rennfahrer Diego Menchaca. Warum hat Yuki Tsunoda sich jetzt mutmaßlich oder getrennt, hat er sich ja sicher, aber warum hat er das gemacht? Also es liegt natürlich nahe, dass es daran liegt, dass er eben nicht den Sprung zum großen Red Bull Mutterteam geschafft hat, sondern weiter bei den Racing Bulls fahren muss. Das ist ja nicht im Sinne von ihm gewesen. Also da war der Wunsch ganz klar, eben als Teamkollege von Max Verstappen aufzutreten. Er hat Ende 24 erstmals, Ende 24 oder Anfang 25 schon erstmals in Red Bull tatsächlich auch testen dürfen.
War Ende 24
war doch Ende in Abu Dhabi, ne? Ja. Und das ist eigentlich auch schon haarsträubend, dass das bisher noch gar nicht der Fall war. Also er ist ja schon wirklich jetzt jahrelang bei den Racing Bulls und wird da immer von Saison zu Saison vertröstet. Es ist jetzt nicht so, dass man es nicht komplett, dass das jetzt komplett sozusagen Schwachsinn ist und dass man das nicht nachvollziehen kann, aber es ist schon bitter, denn er hat insbesondere in der ersten Saisondrittel letztes Jahr super abgeliefert, hat Ricardo im Griff gehabt, hat auch gegen Lawson jetzt nicht verloren, also davon kann man jetzt auch nicht reden und wurde wieder mal nicht, muss man jetzt leider sagen, wieder mal nicht berücksichtigt und da hat er jetzt die Konsequenzen gezogen, neuer Manager, der soll jetzt auch so ein bisschen die Nähe mit Dr. Helmut Markus suchen, um da vielleicht doch noch irgendwie den lieben Yuki unterzubringen, vielleicht 2026. Da wird natürlich Lobbyarbeit geleistet, denn ein Liam Lawson, der ist natürlich da auch nicht der in Stein gemeißelte Youngster-Gott, der dann irgendwie für immer neben Max Verstappen fahren kann. Wir wissen ja, wie das bei Red Bull ist. Wenn der irgendwie nicht performen sollte, ich glaube, den zweiten Perez machen sie dann nicht aus ihm. Da wird wahrscheinlich dann auch recht schnell dann so Nick de Vries-mäßig dann eher abgesägt. Wir müssen mal schauen. Also es ist auf jeden Fall jetzt ein Move von Yuki Tsunoda, um da nochmal ein bisschen Schwung reinzubringen. Denn auch klar ist, diese Saison ist so ein bisschen der Scheideweg für ihn. Wenn er einen guten Job macht und wenn da sozusagen dann der Manager auch noch ihn in eine gute Verhandlungsposition bringt, dann kann es richtig nach vorne gehen. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass er nächstes Jahr gar nicht mehr in der Formel 1 fährt und wieder zurückzukommen. Das wird schwierig. Lichtblick wäre vielleicht irgendwie mit den Honda-Motoren die ausgestatteten Aston Martins dann nächstes Jahr vielleicht als Ersatzfahrer oder als zweiter Fahrer zu beglücken, aber Fernando Alonso, der wird wahrscheinlich nur aufhören, wenn Aston Martin wirklich unter aller Sau fährt und dann wird er aber trotzdem noch 26 mitnehmen, weil dann kommt ja das neue Auto sozusagen zum Tragen und Lance Stroll ist halt Lance Stroll, ne? Da brauchen wir jetzt nicht mehr viel erklären, ne? Das ist der Sohn vom Teamchef.
Ja. Auf jeden Fall lässt Yuki Tsunoda nichts unversucht, das muss man ihm lassen, ja, jetzt mit einem Managementwechsel ist tatsächlich nochmal ein Schritt den kann man machen. Ne? Er wird natürlich auf der Strecke auch weiterhin Vollgas geben. Er muss letztendlich seinen neuen Teamkollegen Isaac Hadjar auch wirklich sehr überzeugend in Schach halten, ihn mehr oder weniger wirklich ins Niemandsland schießen, um überhaupt eine Chance zu haben. Du hast es gerade schon ein bisschen skizziert. Es gibt nicht wirklich viele Optionen für Tsunoda. Im Prinzip egal, was er macht, dass jetzt der neue Manager Diego Menchaca da die Nähe zu Helmut Marko sucht, ist ganz nett. Ich sehe da die Chance auch wirklich nur, wenn Liam Lawson total untergehen sollte, dass er dann vielleicht ein paar Rennen in diesem Jahr noch fahren darf. Fürs nächste Jahr müssen wir dann gucken, was danach kommt. Ja, könnte sich glücklich fügen für Tsunoda, aber auch wirklich nur, wenn Lawson jetzt total versagt. Ansonsten sehe ich da keine Chance. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass Liam Lawson total versagt. Ich halte relativ viel von dem. Das haben wir an anderen Stellen schon öfter mal erwähnt. Also mal gucken, was da geht für Yuki Tsunoda. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute. Es wäre schön, ihn weiter in der Formel 1 zu behalten. Er ist ja wirklich ein belebender Faktor, sagen wir es mal so.
Vielleicht ist ja perspektivisch dann auch Max Verstappen bei Aston Martin und dann wird der Sitz von Verstappen frei.
Ja.
Da schauen wir mal. Aber das führt uns ja schon zu unserer nächsten Meldung, denn Max Verstappen und Aston Martin, Dave, da gibt es tatsächlich eine Connection, die recht heiß ist, aber anders als man denkt.
Tja, es gab ja letztens schon die Gerüchte, dass man Max Verstappen in Gesprächen gesehen hat mit Aston Martin. Die hat auch bestätigt, hat gemeint, ja, das stimmt, wir haben uns unterhalten. Da ging es aber nur um GT3-Programm. Hat man vielleicht für ein schwaches Dementi gehalten oder nicht. Aber jetzt ist es soweit. Tatsächlich gibt es handfeste News. Max Verstappen wird mit Aston Martin zusammenarbeiten und zwar tatsächlich, wie er selber gesagt hat, im Rahmen der GT3 Rennserien. Ja. Was ist passiert? Verstappen Com Racing ist das Rennteam von Max Verstappen und die gehen 2025 eine Partnerschaft mit Aston Martin ein, also werden Aston Martin Autos einsetzen. Das Rennprogramm von Max Verstappen, das besteht seit einigen Jahren in der GT World Challenge Endurance, also eine, Langstreckenserie im weitesten Sinne. Da wird sein Team jetzt mit einem Aston Martin Vantage GT3 antreten. Ein sehr schönes Auto übrigens. Hätte ich auch nichts dagegen. Brauchen wir noch ein paar Kanaren wieder vielleicht sparen, bis dahin, aber mal gucken, ja. Einer der Piloten, die dieses Auto dann fahren werden, ist ein gewisser Chris Lalham. Und der, und das ist nämlich die Mission von Max Verstappen, so ein bisschen das Endgame. Chris Lalham kommt aus dem Simracing, genau das, was Max Verstappen ja auch sehr gerne in seiner Freizeit macht. Und wechselt eben entsprechend von Max Verstappens Team Redline, das hat er ja virtuell, in den realen Rennsport. Und das möchte Max Verstappen im großen Stil dann auch in Zukunft betreiben. Leute über Simracing, und da, lieber Sebastian, wollten wir vielleicht auch nochmal eine Special-Episode zu machen. Für alle, die mit dem Begriff jetzt gar nicht so viel anfangen können vielleicht. Max Verstappen möchte Leute vom virtuellen Rennsport, vom Computer, vom Simracing in die reale Welt überführen. Das ist nicht ganz neu, das Konzept, aber im großen Stil könnte er es vielleicht schaffen, auf jeden Fall. Klar, gibt natürlich freudige Worte und lobende Worte. Verstappen findet das natürlich sehr cool, dass er der jungen Piloten eine Chance geben kann, den Sprung zu schaffen in den realen Motorsport und freut sich natürlich auch über die Zusammenarbeit mit Aston Martin. Lirum Larum, vielleicht ist das ja der Beginn einer ganz anderen Partnerschaft noch, über die wird ja eifrig spekuliert. Weiterhin und mit so einer Meldung jetzt sicher kein bisschen weniger.
Ja, und wer sozusagen aus dem Land der Träume in den realen Formel-1-Rennsport einsteigt, das ist Cadillac. Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Die sind jetzt genehmigt worden ab 2026, also ab der, jetzt kann man eigentlich schon nächste Saison sagen, wir sind ja praktisch schon in der Saison 2025 drin, kann man eigentlich
mental
sagen.
Mental sowieso schon.
Sind sie dann das 11. Team in der Formel 1? Und ich persönlich finde das sehr, sehr cool. Ich mag ja die Faszination aus früheren Saisons teilweise, das sind ja 26 und mehr Autos noch unterwegs gewesen, also 70er zum Beispiel, das war total irre, was da teilweise abgelaufen ist. Und die FIA und die Formel 1 haben jetzt bestätigt, dass der Antrag von General Motors und TWG Motorsports genehmigt worden ist. Und was wir schon mal wissen, das war aber vorher auch schon bekannt, Cadillac wird dann erstmal Ferrari-Motoren einsetzen und später dann möchte man mit dem eigenen Motor an den Start gehen, also mit einem Cadillac-Aggregat, der General Motors-Aggregat. Und Teamchef, und da musst du mir jetzt ein bisschen helfen, Dave, ist, und jetzt hoffe ich, spreche ich den richtig aus, Graham Loudon.
Graham Loudon heißt der
Loudon. Loudon, ja.
Also Graham Loudon, und den kennt man auch. Kleiner Funfact an dieser Stelle. Wir spielen jetzt keinen im Kreis Fragen, aber ironischerweise, Cadillac steigt ja als 11. Team dann ein ins Grid, und Graham Loudon war schon beim Männer-Teamchef, und das Männer-Team war das letzte 11. Team, was wir in der Formel 1 hatten. Die sind 2016 gefahren.
Schon wieder einer,
da schließt sich ein Kreis. Ja. Graham Loudon war damals 2016 Teamchef von Männer. Die konnten dann nicht mehr weitermachen, natürlich das liebe Geld. Ab 2017 hatten wir dann noch 10 Teams, jetzt haben wir wieder 11 Teams, und da ist er wieder, Graham Loudon ist back.
Tja, und Cadillac als US-Team, als zweites US-Team im Grid neben Haas, wird 4 Standorte haben. 3 davon in den USA, der erste in Fishers, Indiana, der zweite in Charlotte in North Carolina, der dritte in Warren in Michigan und das unvermeidliche Silverstone in England. Irgendwie fast jedes Team braucht auf jeden Fall einen Standort in England, also auch Cadillac. Scheinen dann infrastrukturell schon mal ganz gut abgedeckt zu sein. Geld scheint ja auch mehr als genug vorhanden zu sein, und von daher dürfen wir da sehr gespannt sein. Also ich bin auch wirklich gespannt, wie die performen. Werden die erstmal Hinterbänkler sein, werden die irgendwo in der Mitte mitschwimmen oder vielleicht ist gar unmögliche möglich machen und direkt mal irgendwie vorne um Passie gefahren. Wäre natürlich spannend. Der Ferrari-Motor dürfte es zumindest mal hergeben von der Aggregatstärke her. Dann werden wir eigentlich auch, heute ist irgendwie großer Tag der Übergänge, wir sind in einem Fluss schon über Ferrari dann in Mailand aus Silverstone rübergeflogen, und Ferrari hat, das habt ihr bestimmt auch schon gesehen und mitbekommen, eine riesengroße Fahrerpräsentation gemacht in Mailand, im Herzen Italiens. Da waren vor allem natürlich Charles Leclerc und Lewis Hamilton im Fokus, und das war unglaublich. Also wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, geht auf den offiziellen YouTube-Kanal von Ferrari. Das sind wirklich, könnt ihr den Stream sozusagen nochmal komplett verfolgen. Die Übersetzung war ein bisschen holprig, das war nicht so professionell, und auch das Audio war nicht besonders gut, aber wenn ihr da mal schaut, also Riesenspektakel, die Innenstadt mehr oder weniger abgesperrten Teil, dann fährt da Lewis Hamilton mit dem Ferrari zur Bühne, mit dem Ferrari, was war es denn eigentlich, ein SF21, also das 21er Auto, und Leclerc den SF90 von 2019, das sind schon irgendwie auch coole Autos, und Hamilton in einem SF21 mal zu sehen, das hätte sich, glaube ich, niemand von uns träumen lassen. Ich glaube, damals war er ganz froh, das war kein konkurrenzfähiges Auto, da hat er eigentlich nur den lieben Verstappen gehabt, der mit ihm 21 gebettelt hat sich, aber ich glaube, jetzt ist er schon mal ganz gern da irgendwie durch die Straßen Mailands gefahren, und was man auch gemerkt hat, also die Tifosi, die sind schon wirklich eine andere Welt irgendwie in vielerlei Hinsicht, wie die mit Herzen dabei sind, wie die ja auch
Emotionen.
Hamilton, Leclerc auf der Bühne, Leclerc natürlich als Ferrari-Fahrer der ersten Stunde sozusagen, also von Kindesbeinen sozusagen, hat er da sozusagen die Ferrari den armen Schnuller aufgesaugt, kann ja auch fließend Italienisch, und Hamilton eben nicht, und das haben sie dann auch teilweise ein bisschen auf der Bühne diskutiert, so ein paar Brocken kann er schon, aber ist dann auch ein bisschen zu schüchtern, um dann anzufangen zu reden, und dann hat sich dann irgendwie ergeben, dass sie über die italienische Hymne gesprochen haben, und er hat sich da auch positiv geäußert hat, und dann hat der Moderator irgendwie gesagt, ach ja, komm, können wir doch jetzt mal singen und so. Und dann hat Hamilton schon befürchtet, er muss die singen. Und dann haben aber alle sozusagen diese Nationalhymne angestimmt. Und man hat schon an Hamiltons Augen gesehen, das war schon ein besonderer Moment für ihn. Und er kann die noch nicht. Ich glaube, er sollte die jetzt auch schleunigst lernen. Denn wenn die ersten Siege kommen und er dann auf der Bühne vielleicht das mitsingen kann, fehlerlos, ich glaube, dann haben ihn die Ferraristen erstmal richtig ins Herz geschlossen. Charles Leclerc kann das natürlich. Charles Leclerc kann natürlich auch gewinnen, und dementsprechend war es auch schon cool, das Ganze auch auf der Bühne so zu sehen, weil er hat dann schon auch gesagt, er will Weltmeister werden, und das hat er schon mehrfach gesagt. Also bei aller Liebe und bei aller Bromance, die sich da abzeichnet, es ist schon auch ein knallhartes Geschäft natürlich, und beide wollen natürlich Weltmeister werden, und da gehört man dem anderen auf der Strecke natürlich nichts. Also fair wird's bleiben, ganz sicher, aber ja, das ist in vielerlei Hinsicht große Emotionen.
Ja, die Bromance gibt's ja nur in der Preseason, glaube ich. Also, sobald es dann wirklich um Rennsiege geht oder generell um Qualifying, erstmal da die Duelle ein bisschen abstecken, wer steht wo, dann ist es, glaube ich, schnell dahin mit der Freundschaft.
Zumindest. Aber glaubst du, es wird eher so Sainz-Leclerc-mäßig oder dass es dann vielleicht wirklich so eher so Rosberg-Hamilton-mäßig wird oder...
Ich fürchte leider, es wird früher oder später ein bisschen Richtung Rosberg-Hamilton, glaube ich. Ja, also wenn es dann wirklich um eine WM geht, das Problem, sage ich mal, hatten Sainz und Leclerc ja auch nie. Ja, die sind dann punktuell um Siege gefahren, aber so richtig in einem WM-Kampf waren sie dann nicht, zumindest nicht gegeneinander. Es ging ja letztes Jahr dann um die Konstrukteurs-WM, dann müssen sie ohnehin zusammenarbeiten, aber... dass sie ja da wirklich ein dominantes Auto gehabt hätten, wo sie dann gegeneinander um den Fahrertitel fahren, das gab's ja nicht, ja. Und sollte es dann so weit kommen, dass das eben mit Leclerc und Hamilton so weit ist, dann ist, glaube ich, aber mit allen Piloten so, ja. Da muss man dann auch eine gewisse Distanz schaffen und auf sich gucken ein Stück weit, ja. Es ist ja nur natürlich. Wäre natürlich cooler, wenn es wirklich eine Bromance gibt. Aber unter WM-Aspiranten gibt es die ehrlicherweise wirklich sehr, sehr selten. Egal, ob die im gleichen Team fahren oder in unterschiedlichen. Und dass Lewis Hamilton ja wirklich daran glaubt, dass er im Ferrari auch um seinen 8. WM-Titel fahren kann, hat er ja auch gesagt. Also Zitat haben wir ja hier, ne? Ich denke, wir haben alles da, was wir brauchen, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen. Und ich glaube auch, dass ihr als Fans unser zusätzlicher Antrieb sein könnt. Also da spielt er natürlich schon mit den Tifosi und versucht sich da in die Herzen rein zu sprechen, sage ich mal. Er hat aber sicher recht, ja. Ferrari hat eigentlich... wirklich fast immer alles, um Weltmeister werden zu können. Ob sie es dann umsetzen, wird man sehen. Ich freue mich mega drauf. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass sie bei den Testfahrten noch nicht alles gezeigt haben. Stichwort Sandbagging, ja. Auch das ist euch vielleicht ein Begriff. Das ist natürlich die bewusste Irreführung der Konkurrenz durch, noch nicht Aufdecken aller Karten. Ja.
Ob da jetzt irgendwie ein anderer Motor.
Genau, Motorleistung, also was, Spritmengen oder hier und da mal gezielt vom Gas gehen. Auch bei Red Bull sind wir da überhaupt nicht sicher.
Ja.
Es wird alles sich bald zeigen. Das erste Rennen ist ja nur noch wenige Tage weg und ich kann es kaum erwarten.
Ja, mir geht's ganz genauso und da macht es früher auch den Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Nein, schreibt das macht gerne. Spaß.
Ah, doch, dafür macht es mir dann doch Spaß. Da freue ich mich zu sehr drauf. Also schreibt uns mal in die Kommentare, was glaubt ihr denn? Wird das eher so Richtung Rosberg, Hamilton gehen oder es gab ja zum Beispiel auch Senna Prost, die haben sie ja auch nicht leiden können so richtig.
Oh, pass auf, ganz kurz, apropos Senna Prost, ich habe von Lewis Hamilton auch ein Zitat gehört. Das haben wir jetzt hier nicht drin stehen, aber er hat sinngemäß gesagt, vielleicht oder wahrscheinlich hat Ferrari jetzt die beste Fahrerpaarung, wie es vielleicht in der Formel 1 jemals gab. Also Senna Prost bezieht er da durchaus auch mit ein und vielleicht, sagt er, hat Ferrari gerade was noch Heißeres am Start.
Ja, also so falsch würde ich das jetzt gar nicht irgendwie abstempeln. Also das sind natürlich zwei Fahrer, die unglaublich schnell sind. Leclerc in der Form der letzten Saison, vor allem hinten raus, muss sich nicht vor Hamilton verstecken. Also vielleicht ist er sogar ein bisschen besser, man weiß es nicht. Mhm. Aber das wird jetzt die nächste Saison zeigen. Deswegen wird es auch extrem spannend und das kann ja nur gut sein. Also ein bockstarkes Ferrari mit der wahrscheinlich stärksten Fahrerpaarung im ganzen Grid. Dann haben wir anscheinend ultrastarkes McLaren mit einem wirklich sehr, 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 sehr guten Norris und einem Piastri, der vielleicht dann auch den endgültigen Schritt nach vorne macht. Mercedes kann vielleicht überraschen, dann kann Russell vielleicht so ein bisschen als Geheimtipp gelten und ja, Verstappen darf man natürlich nicht vergessen.
Muss man immer mit rechnen.
Einen weiteren Schritt nach vorne macht, muss ich zeigen, aber ob sie einen nach hinten machen, natürlich auch. Also es ist eigentlich alles angerichtet und deswegen freuen wir uns auf die erste Rennwoche in diesem Jahr, in dieser Saison. Seid mit uns dabei. Abo, dann verpasst ihr nichts. Wir haben ganz viele Videos für euch in Planung. Allein schon in der Rennwochenende-Woche kommt einiges. Also freut euch drauf und ab in die Kommentare, dann diskutieren wir mit euch.
Auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, eine Glocke auf YouTube, ein Abo auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir haben eine ganze Menge vor. Wir haben super Bock drauf. Wir können es kaum erwarten. Ihr sicher auch. Jetzt haben wir die halbe Stunde doch wieder voll gemacht, Sebastian. Wir labern einfach zu gerne über diesen wunderschönen Sport. Aber toll, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr uns eure Lebenszeit schenkt. Und bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Episode. Tschüss, ciao.